auf eine Kaffeepause mit Lisa, Marie und Christoph. Wir haben uns unseren Kaffee geholt und jetzt geht's wieder, ja, 30 Minuten, 40 Minuten um die Düsseldorfer Wirtschaft. Und ich habe mir überlegt, womit starten wir heute? Mhm. Und da wir beide ja etwas Stress hatten in den letzten Tagen, habe ich die Idee gehabt, wir tauschen uns mal gut aus, gerade mit den besten Tipps gegen Stress.
Mhm. Ich nehme sie alle.
Du nimmst sie alle. Okay, ich fange an und dann du. Okay, ja. Also mein Best-Tipp ist die Wohlfühlinsel. Mhm. Also immer, wenn ich Stress habe, dann nehme ich mir irgendwas als Bild oder als Ziel, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Und das war jetzt die letzten Tage zum Beispiel abends eine Flasche Bier und meine Zigarre.
Ach.
So, und das sind dann eine halbe Stunde Wohlfühlinsel, auf die ich mich freue.
Ja.
Und bei dir?
Sowas Ähnliches habe ich tatsächlich auch. Bei mir ist es ein Spaziergang tatsächlich. Das klingt jetzt total banal, aber gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Spazieren eigentlich ist und die Natur. Also ich freue mich an sehr stressigen Tagen, nicht nur den Tag geschafft zu haben, sondern auf die Auszeit und die Ruhe. Also ganz wichtig, Ruhe. Kein Ohrstöpsel irgendwie drin, kein Handy, kein gar nichts, sondern einfach nur das Laufen durch die Natur ohne alles. Offline quasi.
Auch ein guter Tipp. Also weil wir auch immer wieder erleben, dass wir, wenn wir durch die Bewegung auch auf andere Ideen kommen.
Ja.
Und so auch vielleicht mal ein Problem lösen können. Hat mir letztens noch einer geraten, wenn du ein Problem hast, geh einfach mal in den Wald.
Ja.
Genieß die Natur, die Stille, die Eindrücke, die du erlebst. Und du kommst auf andere Ideen und vielleicht auch auf Lösung für dein Problem.
Ja, und aber das bezieht sich mehr aufs Wochenende, weil man, wenn man gestresst ist, dann hat man ja auch immer so ein bisschen die Frage, ja, wann soll ich das jetzt auch noch machen, mehr Zeit für mich selber nehmen. Aber weißt du, was mein ultimativer Tipp ist, wenn ich ins Wochenende richtig entspannt starten möchte? Und das mache ich auch.
Ich habe gerade im Kopf geschüttelt, aber das kann man gar nicht sehen im Podcast. Also nein.
Nein. Und zwar, das ist Frühstücken.
Hm.
Das klingt auch genauso verrückt wie Spazieren. Aber frage mal an dich, nimmst du dir am Tag Zeit, um in Ruhe zu frühstücken, ohne Mails?
Nein, eigentlich nicht, nur sonntags.
So,
genau. Vor dem Kirchgang natürlich.
Ja, aber das, das mache ich samstags. Und so beginnt jeder freier Tag, wenn ich die Möglichkeit habe, den freien Tag zu haben.
Ein schönes Ritual.
Ja.
Und was frühstückst du am liebsten?
Frühstücken. Ich bin ja große Avocado-Liebhaberin.
Lecker.
Ich mag gerne, das gab es jetzt auch als Abendbrot, geröstetes Brot, Feta-Käse, Tomate und Avocado.
Und ein bisschen Öl drüber, Olivenöl.
Selbstverständlich.
Lecker. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ah, ja.
Noch eine Idee ist mir beim Recherchieren in den Sinn gekommen, oder ich habe es gesehen.
Ja.
Kennst du White Noise und Red Noise?
Nee, ich kenne nur die Red Flags.
Ah, das ist was anderes. Es gibt tatsächlich überall da, wo es gute Musik gibt, Playlisten mit White Noise und Red Noise und Pink Noise.
Okay.
Und da geht es darum, dass du dann mit Geräuschen, also mit einem dauerhaften, eintönigen Geräusch, dein Gehirn, ich bin jetzt kein Fachmann da drin, bitte alle jetzt weghören, die jetzt Experten sind, das Gehirn manipulierst, indem du die Störgeräusche im Gehirn, also auch die gedanklichen Störgeräusche, reduzierst durch dieses eintönige Geräusch. Mhm. Und da gibt es halt unterschiedliche Frequenzen. Der eine mag lieber so, also tiefer, höher und so weiter. Ja. Deswegen White Noise, Pink Noise, Red Noise. Mhm. Es soll auch Dark Red Noise geben, aber das habe ich bei meinem Plattform-Musikanbieter nicht gefunden. Aber es gibt diese Playlisten, es gibt die sogar, wenn man bei Matratzenherstellern, habe ich das gesehen, gibt es auch Playlisten mit White Noise und so weiter. Okay. Also sehr interessant. Also bei mir hat es noch nicht gewirkt. Das ist so wie wenn du im Flugzeug sitzt Und so dieses Geräusch, dieses einzelne Geräusch, so ähnlich ist das. Manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Was natürlich schön ist, irgendwie, wenn du so ein bisschen mehr Geräusche hast oder so. Das ist natürlich auch ganz nett. Ja, das war's. Mhm. Jetzt müssen wir anfangen, sonst schaffen wir unser Programm heute nicht mehr.
Okay.
Ja, jetzt geht's richtig los. Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, Folge 129.
Ja, und wir sind eigentlich wieder so richtig zurück. Schön, dass alle mit dabei sind. Wir haben ja gerade schon gut losgelegt, haben wieder viel zu erzählen. Wir waren jetzt auch lange weg. Und deswegen wird es bestimmt eine volle, aber eine auch sehr interessante Folge. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen bei Unternehmen im Fluss, wir beiden, ne?
Genau. Ja. Das wäre jetzt auch unser nächstes Thema, unser erstes Thema quasi. Da, das war ja eine starke Veranstaltung, fand ich, mit rund 600 Leuten im Schiff von Köln nach Düsseldorf.
Ja.
Die richtige Richtung auch. Und und da gab es interessante Menschen, es gab Podiumsdiskussionen, Veranstalter waren wir, Unternehmerschaft, aber auch und vor allem die digitale Stadt Düsseldorf, der Rheinkreis Neuss, der Wasserstoffhub im Rheinkreis Neuss, die Familienunternehmer, ganz viele wichtige, interessante Menschen waren dabei. Und du hattest, und wir haben ja mit unserem Medienteam, Streambox Studios, Frank Wiedemeyer und ich, aber ich habe ja nur zugeliefert, haben wir Interviews gemacht. Also du hast mit interessanten Menschen gesprochen.
Ja.
Davon gibt es auch ein tolles Video bei uns auf der Webseite unternehmerschaft.de.
Genau.
Was ist da bei dir doch besonders so haften geblieben?
Ich weiß nicht, wie oft ich an dem Abend tatsächlich das Wort künstliche Intelligenz betont habe. Aber ja, darum ging es ja auch thematisch, ne? Also wir hatten vieles was sich um künstliche Intelligenz gedreht hat vor Ort, also von den Ausstellern her alles, aber auch thematisch halt eben immer wieder die Diskussion um das Thema künstliche Intelligenz, wie weit uns das Ganze noch bringen kann, wie viel es uns aber vielleicht auch schaden kann und wo es überhaupt eingesetzt werden sollte. Genau. Und das war total interessant zu hören, wer da welche Meinung zu hatte. Wir haben in dem Video, was du gerade angesprochen hast, viele verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen mit den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen auch und halt eben auch den ganz unterschiedlichen Meinungen zu dem Thema künstliche Intelligenz. Genau, und das ist mir eigentlich so am meisten hängen geblieben jetzt vom Inhalt her. Weil ich mich auch zum ersten Mal dann in den Interviews noch, was heißt nicht zum ersten Mal, aber noch mal mehr damit überhaupt auch auseinandergesetzt habe, was noch alles so dazugehört. Aber ansonsten kann ich dir auch nur sagen, kann ich dir nur zustimmen, fand ich es auch sehr gelungen, sehr schön. Ja, hochkarätiges Publikum, auch auf der Bühne, kann man sagen.
Also alles war Gäste. Im Fluss bei Unternehmen, im Fluss.
Der Rhein hat verbunden.
Genau, gibt es im nächsten Jahr wieder, im September. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, den Talk mit Lisa Marie und verschiedenen Menschen, Journalisten, Unternehmern, Politikern, auch Rennen natürlich, gibt es bei uns auf der Webseite unternehmerschaft.de. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu den Themen, die uns wichtig sind. Du hast ein Thema mitgebracht und ich, und damit fangen wir jetzt an.
Ja, Christoph, wenn du schon über Stress sprichst, dann darf die Vier-Tage-Woche nicht fehlen. Deutschland diskutiert ja noch immer ganz aktuell über die Vier-Tage-Woche und aktuelle Befragungen zeigen, dass sich ein Großteil der Arbeitnehmenden in Deutschland wünscht, tatsächlich weniger zu arbeiten oder die Arbeitszeit auf weniger Tage zu verteilen. Aber wir haben auch hier schon mal darüber gesprochen. Folgendes Problem bleibt einfach weiterhin, und zwar das verringerte Arbeitszeitvolumen führt durch immer älter werdende Bevölkerung und natürlich auch den Fachkräftemangel zu Wohlstandsverlusten, und Arbeitsverdichtung auf weniger Tage hat auch noch andere Marken. Und dazu gab es jetzt wieder ein paar Best-Practice-Beispiele und eine IW-Befragung.
Ist ja auch ein ganz, Entschuldigung, das unterbreche, nee, ist ja auch ein ganz kontrovers diskutiertes Thema.
Ja, genau.
Es gibt Arbeitnehmer, Unternehmer, die das schon leben auch und die es gut finden.
Ja.
Und es gibt welche, die es leben, aber auch nicht gut finden. Also es ist sehr komplex, die Thematik.
Genau, und das und die, die es leben und wohl auch ganz gut leben, sind gerade die Belgier. Und zwar seit November 2022 haben dort Arbeitnehmende einen Anspruch, ihre Arbeitswoche bei gleicher Stundenanzahl zu verkürzen. Bei gleicher Stundenzahl. Und das nennt man jetzt Compressed Work Week. Und die erlaubt den Vollzeitkräften, ihre Arbeit halt eben auf 4 statt 5 Tage zu verteilen. Und jetzt Achtung, bei gleicher Wochenarbeitszeit und Bezahlung. So. Laut IW, Beschäftigtenbefragung, stößt das Modell aus Belgien auf Interesse. Kannst du das?
Also bei der gleiche Arbeitszeit, nur verteilt auf 4 Tage.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, aus 8 oder 9 Stunden werden dann 10, 11, 12 genau. Stunden mit Rückfahrt, Anfahrt 13 Stunden am Tag.
Ja, ja, genau.
Kann ich mich für mich jetzt nicht so gut vorstellen.
So, und da kommt es nämlich dann. In Deutschland würden knapp 28% der Vollzeitkräfte ihre vertragliche Arbeitszeit gerne auf weniger Tage verteilen. So, und
bei gleicher Bezahlung.
Genau.
Ja, das ist ja der Knackpunkt am Ende des Tages. Es gibt ja auch welche, die sagen, weniger arbeiten und weniger Bezahlung. Aber das haben wir ja schon. Das sind ja Teilzeitmodelle, die wir ja schon leben.
Genau, da geht es ja dann aber auch um Teilzeitmodelle. Da geht es ja jetzt nicht um die klassische Vier-Tage-Woche. Denn da gibt es ja auch Unterschiede. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, was jetzt aber auch seit Monaten immer wieder deutlich wird, sind einfach die Auswirkungen dieser Arbeitszeitverdichtung, die unglaublich schwer einzuschätzen sind. Und die Fürsprechenden denken bei dem Konzept halt auch immer an die 4-Tage-Woche, die, und jetzt kommt's, von Montag bis Donnerstag halt anhält, damit du 3 Tage lang Wochenende hast. Und selbst wenn man da mal ein bisschen logisch drüber nachdenkt, das wird schon nicht klappen. Also ob wir jetzt mal die Gesundheitsbranche nehmen, da wird es schon mal nicht gehen. Ja. Ne? Oder auch sonst. Konfliktpotenzial, glaube ich, da in der Arbeitsaufteilung ist definitiv vorprogrammiert. Ja, und die Fürsprechenden denken auch, dass sich durch weniger Arbeit weniger ein gestresstes Gefühl im Job aufkommt und man sich dadurch halt eben dann besser erholen kann. Aber auch da frage ich mich wieder, alles, was man sonst in 5 Tagen erledigt hätte, verteilt sich jetzt auf 4.
Ja, das finde ich schon schwierig, aber ich finde auch schwierig zum Beispiel, dass der Kunde ja zum Beispiel auch am Freitag anruft und irgendwas wissen möchte.
Genau, genau.
Das heißt, wenn wir dich jetzt nehmen, müsstest du ja immer eine sehr detaillierte Übergabe machen an den Kollegen, denn die Kollegin, die dann Freitag deinen Job mitmachen muss, Klammer auf, Willi, deinen Job mitmachen, Klammer zu. Also ich meine, es gibt wohl Möglichkeiten dazu. Es gibt ja auch Firmen in Düsseldorf, die das schon so leben. Aber das sind halt ziemlich heikle Punkte, die, glaube ich, erstmal im Unternehmen dann auch diskutiert werden müssten.
Ja, definitiv. Und vor allem, was aus den ganzen Statistiken nicht hervorgeht, ist, warum die Menschen das eigentlich machen möchten. Also hat es private Gründe, hat es berufliche Gründe, Stress fällt immer wieder als Grund. Aber ich glaube, dass das Umdenken muss da noch ein bisschen stattfinden. Und deswegen rät beispielsweise das IW auch dazu, einfach mal ein Experiment zu starten, also es selbst im Unternehmen auszuprobieren, um dann zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber was eigentlich von Anfang an klar sein muss, das hat hier nichts damit zu tun, dass man die Produktivität auch runterfahren kann, sondern halt eben ganz im Gegenteil. Man sollte sich im Vorfeld sehr bewusst überlegen, ob man das leisten kann, 4 Tage zu arbeiten mit all dem, was man eigentlich in 5 Tagen geschafft hätte.
Ja, und viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja auch große Sorgen, also nur Stichwort Fachkräftemangel.
Genau.
Ja, sie finden ja jetzt schon kaum Leute, die dann die Sachen machen. Wer soll es dann machen am Ende des Tages? Also es gibt viele Punkte, die man da noch diskutieren kann.
Ja, Genau. Und abschließend, was das IW auch gesagt hat, und das, ich glaube, dass das unterschreiben auch viele, die keine Fürsprecher sind, wenn alle Unternehmen die Arbeitszeit reduzieren, dann bleibt am Ende halt auch einfach das Arbeitszeitdefizit. Oh. Auch in der Produktion. Ne?
Auf jeden Fall.
Naja, gut.
Gut, ein bisschen Musik. Dran. Ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das Thema Industrie 4.0, ein auch immer wieder auftretendes Thema in Veranstaltungen hier in Düsseldorf, aber auch in Diskussionen im Unternehmen. Henkel hat jetzt ein sehr interessantes Dossier veröffentlicht auf der Seite henkel.de, aber auch über unternehmerschaft.de zu erreichen, das nochmal sehr deutlich macht, wo die Erfolgskriterien sind für eine Industrie 4.0, wo es aber auch Hindernisse gibt und Schwierigkeiten gibt. Zunächst mal muss man feststellen, dass das quasi die nächste Revolution ist in der Industrie. Wir kennen die oder kannten die Dampfmaschine, dann das Fließband, dann der Computer als dritte Revolution. Jetzt kommt quasi die vierte Revolution, die Digitalisierung. Mhm. Und damit hängt quasi auch das Thema Industrie 4.0 zusammen. Die Idee ist einfach, dass die Betriebe, aber auch die ganzen Fabriken, die zu einem Betrieb gehören, bei Henkel zum Beispiel sind es rund 180 Standorte, dass die miteinander kommunizieren. Also erstmal müssen die intern miteinander kommunizieren, dass alle Prozesse gut miteinander funktionieren. Also die Produktion mit der Anlieferung des Materials bis hin zur Auslieferung und so weiter. Also auch da wieder das Thema ganz deutlich KI, was da eine große Rolle spielt. Und da musst du die Menschen mit überzeugen. Du musst aber auch die Technik dafür haben erstmal. Allein bei Henkel sind es 3500 Sensoren, habe ich in dem Dossier gelesen, die quasi in den 180 Werken in Echtzeit alles kontrollieren und steuern und so weiter. Und es geht darum, dass man also Ressourcen vor allem gut einsetzt und optimal einsetzt, damit die Menschen auch anders besser eingesetzt werden können. Und man verspricht sich dadurch auch eine Einsparung von Ressourcen oder von Energie von 5-6% allein in der Produktionskette. Mhm. Wie schwierig das ist, wissen wir ja alle. Digitalisierung ist ja noch in den Kinderschuhen, auch in Deutschland, auch teilweise in den Betrieben. Wenn ich ein ganz einfaches Beispiel, ich habe letztens versucht, online für meinen kleinen Grill eine Haube für draußen zu besorgen. Ne? Und dann war ich auf einer Webseite von einem Baumarkt und habe dann geguckt, noch 3 auf Lager. Und die Idee war, die haben so einen Schrank, wie sagt man, so einen Outdoor-Schrank oder so ähnlich wie die Post die Dinger hat, wo dann die Sachen hinterlegt werden. Du kannst quasi 24
so eine Paketstation haben.
Ja, so, genau. Da hinterlegen die quasi, du bezahlst es vorher, das Produkt wird da reingelegt und du kannst es jederzeit holen. Und da war quasi, also ich habe es dann bezahlt und dann kam halt die Info, Sie erhalten demnächst halt eine Information, in welchem Fach das Ding liegt. So, ne? Das hat allein schon 2 Tage gedauert, bis die Information kam, also von wegen, jetzt wird das bearbeitet. Ui. Und einen Tag später kam dann die Information, leider haben wir das nicht mehr. Also obwohl digital gesehen 3 noch da
noch
waren.
3 so, da ne? waren, ja.
Also an vielen Stellen ist das noch in den Kinderschuhen, auch in den Betrieben, aber das in den großen Betrieben, glaube ich, funktioniert das oder fängt es an, ganz gut zu funktionieren. Bei Henkel kommt noch hinzu, dass der, das fand ich auch sehr interessant, die haben das am Beispiel der Klebstoffstandorte gemacht. Jedes Werk hat einen unterschiedlichen Standard von den Maschinen her, neue Maschinen, alte Maschinen und so weiter. Und Leiter von diesem Projekt, der sitzt in Singapur und muss halt, und das fand ich nochmal sehr interessant, er muss auch die Menschen davon überzeugen, wie das funktioniert. Also dass das gut ist und wie das funktioniert. Und das
intern, die Mitarbeiter.
Ja, genau, an 180 Standorten aus Singapur auch die Menschen noch überzeugen. Also das fand ich sehr, sehr spannend und ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, abgesehen von der ganzen Technik.
Ja.
Aber wie das Ganze funktioniert, das kann man in diesem Dossier nachlesen, das ich sehr, sehr spannend finde und das ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. So, jetzt kommen wir zum Special Talk, den du gemacht hast. Mhm. Du hast hinter die Kulissen eines Startups geguckt. Mhm. Punkt 1, du bist ja unsere Startup-Expertin. Und B, einem, wie soll man sagen, einem Hotel, das direkt auf der Autobahn gebaut wird. So ähnlich.
Ja, genau, so ist es. Und bevor wir ins Gespräch starten, hast du schon mal in einem top ausgestatteten Container geschlafen?
In einem was?
In einem Container.
Ja, nee, Topf.
Top ausgestattet.
Ach, top ausgestatteten Container. Mhm. Nein, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen.
Ja, da sind andere Geschäftsleute aus Deutschland, die um einiges voraus tatsächlich, denn die machen das, wenn die viel unterwegs sind.
Ach.
Ja, man könnte ja bei deinem kleinen Intro eher von LKW-Fahrern und Fahrerinnen sprechen, die das nutzen, für die das interessant ist. Das war auch so, aber jetzt mittlerweile nutzen das, worum es gleich gehen wird, auch ganz viele Geschäftsleute. Und,
das heißt, die müssen nicht von der Autobahn abfahren und dann noch zum Hotel fahren, sondern die fahren nur auf dem Parkplatz und dann steht das Hotel. Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau.
Okay.
Tatsächlich ganz simpel. Ja, also um wen geht's? Es geht um Rotel. Rotel ist eine Kombination aus Road und Hotel. Und das noch junge Düsseldorfer Unternehmen haben noch so einen Startup-Spirit, aber ich glaube, dürfen langsam sagen, dass sie schon ein bisschen gewachsen sind, weil sie gerade tatsächlich absolut den Markt erobern, und zwar den Übernachtungsmarkt für Lkw-Fahrer und Fahrerinnen und halt eben Geschäftsleute, die ja viel auf Reisen sind und für die es oft und viel zu häufig keine Möglichkeit gibt, um die Ruhephasen einzuhalten. Gerade bei den Lkw-Fahrern und Fahrerinnen ist das ja das Problem. Und Geschäftsleute müssen, wenn sie eigentlich nur auf der Durchreise sind, immer irgendwie drumherum ins Hotel. Und die haben auch Rotel für sich entdeckt. Nicht nur auf einer ganz normalen Hotelbuchungsplattform, es ist wirklich überall zu finden, sondern halt auch eben, weil Rotel mit vielen Partnern mittlerweile zusammenarbeitet, um diese gut ausgestatteten Container zu erbauen und vor allem auch zu platzieren. Also wir reden hier wirklich von einem hochinnovativen Konzept und ich empfehle jetzt schon mal, Rotel im Internet zu suchen, um sich einfach die Bilder anzugucken von den Containern. Ist großartig. Naja,
gut, dann
aber,
hören wir mal rein, was du gemacht hast.
Genau, aber wie,
was du erfahren hast, sagen wir mal so.
Genau, wie die Lösung jetzt im Detail aussieht, warum, wieso, weshalb und vor allem auch das Mobilitätspaket der EU da so eine wichtige Rolle spielt, das hören wir jetzt.
Frank Wiedemeyer, Knopf ab, Band ab.
Vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an, bevor wir über Rotel sprechen. In drei Sätzen, Christian, wer bist du?
Ja, Düsseldorfer erstmal, dann Unternehmer, hier in Düsseldorf schon mehrere Unternehmen gegründet und auch erfolgreich geführt und mit Liebe und Leidenschaft auch Unternehmer und deswegen immer gerne dabei, etwas für Düsseldorf und die Stadt zu tun und fürs Unternehmertun.
Mhm. Und wir sitzen hier auf der Königsallee und neben dir sitzt Martin. Hallo, schön, dass auch du da bist. Wer bist du?
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, zunächst mal bin ich ein Freund und Mitgesellschafter und Kollege von Christian und auch vom Dritten im Bunde, dem Ralf Kals.
Mhm.
Unternehmer, ja, im Blut auf jeden Fall, gelernter Speditionskaufmann und Verkehrsfachwirt. Und freue mich auf das Interview heute.
Super. Dann würde ich sagen, seid ihr bestens vorbereitet mit euren Kenntnissen für meine Fragen. Hoffentlich. Aber ich freue mich sehr aufs Gespräch. Also, legen wir los. Ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen das Problem erklären, bevor wir jetzt zur Lösung kommen. Wie ihr habt erkannt, dass bis zu 120.000 LKWs derzeit nachts auf deutschen Autobahnen parken. Vielleicht haben sich die Zahlen auch schon wieder ein bisschen geändert. Aber Fakt ist, bis dato gab es nur 625 Raststätten und Autohöfe, die zur Verfügung standen. Und hinzu kommt auch, dass Hotels einfach kaum Stellplätze für die benötigten Übernachtungskapazitäten bieten. Also das ist das Problem. Und ich würde ja jetzt nicht hier sitzen, wenn ihr jetzt keine Lösung hättet, oder Christian?
Ja, genau. Also wir haben uns schon in den vergangenen Jahren zusammen verschiedene Lösungen ausgedacht für Probleme, die es gibt. Hier in Düsseldorf waren wir tätig im Bereich Post mit der Firma FirstMail, ist vielleicht vielen in Düsseldorf noch bekannt. Später dann mit Freesort, auch im Postbereich, der war dann aber bundesweit aufgesetzt. Und wir haben eigentlich immer nach interessanten Geschäftsmodellen gesucht. Und vor ein paar Jahren kam dann das Thema Mobilitätspaket in Deutschland oder EU-weit auf. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und daraus ergab sich im Grunde ein Bedarf von Übernachtungsmöglichkeiten in Autobahnnähe, hauptsächlich für die Lkw-Fahrer. Und meine beiden Kollegen, der Ralf und der Martin, die kommen halt aus der Logistik, wie man so schön sagt. Und da haben die direkt gesagt, da müssen wir was entwickeln, da gibt es nichts, da wird es sicherlich auch keine Möglichkeit geben von etablierten Unternehmen, weil das halt eine schwierige Situation ist an solchen Standorten dezentral. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, uns im Grunde Ende 2018, Anfang 2019 die Firma Roadhill gegründet mit einem speziellen Konzept, wo wir gesagt haben, da kann man relativ schnell und smart eine Lösung anbieten.
Mhm. Auf das Konzept gehen wir gleich noch ein, auf das Stichwort smart auch. Heute ist ja alles smart, aber ich bin gespannt, wie eure smarte Lösung aussieht. Aber ich glaube, Martin, bei Mobilitätspaket der EU, da bleiben wir mal direkt noch bei dir vielleicht auch stehen und oder machen bei dir weiter. Die EU schreibt vor im Mobilitätspaket, dass Arbeitgeber für die Erholung und damit die Verkehrssicherheit ihrer Mitarbeitenden konsequent aufkommen müssen. Ich glaube, mal so am Rande erwähnt, wenn man selbst viel auf der Autobahn unterwegs ist, wie ich zum Beispiel, man sieht einfach unglaublich viele LKWs am Rand stehen und fragt sich jedes Mal, schlafen die da wirklich? Müssen die da jetzt wirklich schlafen? Also ganz gut, dass es das schon mal gibt, aber jetzt kommen wir zu dir zurück. Wir haben jetzt anfangs schon kleine Zahlen genannt und daran vor allem auch gemerkt, dass die Erholung einfach zu kurz kommt. Und ich glaube, tatsächlich durch simple Beobachtung fehlen da einfach die Schlafmöglichkeiten. So, jetzt habt ihr von Roadhill das als Chance genutzt.
Ja, wir haben es als Chance genutzt, wie der Chris eben schon erzählt hat. Wir haben das Problem erkannt und haben nach einer Möglichkeit gesucht, nach einer Idee gesucht, wie wir dem Abhilfe schaffen, wie wir Abhilfe schaffen können, und sind dann zu guter Letzt auf eine Idee gekommen, die mobil sein, also die mobil sein sollte, auf ein Containerhotel, wo wir in einem 45 Highcube-Container 4 Zimmer verbauen, was wir tatsächlich transportabel, mobil gestalten können, wo der Lkw-Fahrer, das war der Trigger in dem Markt, wie du eben schon eingangs erzählt hast, die Möglichkeit geben, in einem Bett zu schlafen, sich zu waschen, seinen Intimbereich zu haben, nicht nur dem Fahrer, auch der Fahrerin zu schaffen. Und das wollen wir und können wir mit diesem Containermodell gewährleisten.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, 4 Personen finden darin Platz, was ja, also es ist ja kein kleiner Container, wie man sich jetzt vielleicht einen Container vorstellen kann. Ich würde mich gleich nochmal mit dir auf eine Reise begeben, beziehungsweise mit euch durch den kleinen Container, wenn man jetzt den mal eben nicht vor Augen hat. Martin oder Christian, Roadhill ist ja auch vom Namen her aus eurer Idee entstanden.
Das ist seine Idee.
Ja. Das muss er selbst dazu hören. Tatsächlich ja.
Also Roadhill bedeutet Road und Hotel.
Genau.
Eigentlich ganz simpel.
Ja, genau. Also wir haben nach einem Markennamen gesucht, der das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Und da ist mir das tatsächlich unter der Dusche eingefallen. Und ja, der Hintergrund, vielleicht muss man das nochmal erwähnen, ist, dass es dieses neue Mobilitätspaket oder Gesetz gibt, das dann 2020 EU-weit erlassen worden ist. Mhm. Und demnach dürfen die Lkw-Fahrer halt bestimmte Ruhezeiten nicht mehr in dem Lkw verbringen. Also viele dürfen noch täglich im Lkw schlafen, aber wenn eine bestimmte Zeit verbracht worden ist, dürfen sie halt nicht mehr. Die müssen tatsächlich raus.
Die müssen wirklich raus?
Sie müssen raus, sie dürfen nicht mal sich aufhalten im Lkw. Oh. Und das wird auch kontrolliert. Mhm. Davon sind natürlich hauptsächlich ausländische Lkw-Fahrer betroffen, weil die deutschen Lkw-Fahrer in der Regel auch in Deutschland auch noch zu Hause übernachten können am Wochenende. So, und da es ja eigentlich gar keine Hotels gibt und keine Übernachtungsmöglichkeiten in Autobahnnähe und die Lkw-Fahrer jetzt auch nicht irgendwo in eine Stadt fahren können und ihre Lkws dort abstellen können, müssen sie halt, oder haben wir uns überlegt, wir bringen halt die Lösung dorthin, wo sie sind, nämlich auf die Road, an die Road, auf die Straße und stellen das Hotel dort halt hin, da wo der Gast ist. Mhm. Also wir bringen das Hotel zum Gast. Ja, und das war jetzt so die, es ist im Grunde kein richtiges Hotel, weil wir natürlich auch keine Verpflegung haben. Die Verpflegung gibt es in der Regel an den Standorten, das sind Autohöfe, Raststätten und so weiter. Da sind unsere Partner, die uns ein Grundstück zur Verfügung stellen. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass sie zusätzliche Gäste bekommen, die dort dann auch essen. Deswegen haben wir diese Container so konzipiert, dass es im Grunde auf kleinstem Raum im Grunde alles gibt, was ein Lkw-Fahrer sozusagen benötigt.
Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, ihr stellt jetzt nicht einfach wild eure Roadhels irgendwo hin, sondern es ist schon ein ganzes Konzept dahinter, Partner, die euch buchen quasi, die Hotels vielleicht buchen oder man bucht es selber. Ich warte immer noch auf die smarte Lösung dahinter.
Die kommt gleich noch, aber vielleicht eine Ergänzung dazu noch, weil es eine schöne Geschichte ist. Zum Thema vier Zimmer in dem Container und was der Fahrer oder was der Gast alles benötigt. Als wir die Idee entwickelt haben oder weiterentwickelt haben, saßen wir dann im Büro und haben, um mal eine gewisse Vorstellung zu haben, wie können wir es denn darstellen? Ja. Und dann haben wir uns mit Mülltüten, die großen blauen Müllsäcke haben wir ausgelegt, ein Stühlchen genommen, dann für die Toilette, ein weiteres Stühlchen für die Dusche und irgendwann aus diesen ganzen Mülltüten ist dann der Container geworden.
Ja, ist plausibel, finde ich. Aber hat ja schon eine Start-up-Geschichte, ne? Das muss man ja sagen. Ihr seid ja auch ein junges Unternehmen, aber wenn man hört, Name unter der Dusche, Müllsäcke, haben den ersten Container gebaut. Also man merkt ja auch einfach, wie innovativ ihr auch an die Sache herangegangen seid. Damit meine ich jetzt nicht die Müllsäcke, sondern einfach vom Denken her. Ne? Okay, aber bleiben wir mal noch bei dem Thema Alleinstellungsmerkmal. Also wo seht ihr das? Einfach, dass ihr das Problem erkannt habt und die Lösung jetzt bietet? Ist das?
Ja, also wir waren schon die Ersten, weil wir haben das ja im Grunde vor dem Gesetz schon angefangen, den Prototypen zu bauen und die ersten Standorte zu suchen. Und die etablierten Unternehmen in dem Bereich, also Hotelunternehmen, hatten tatsächlich in der Corona-Phase ganz andere Probleme, als sich jetzt neue Geschäftsmodelle auszudenken. Die meisten Hotelunternehmer waren ja froh, dass wir die Corona-Krise überhaupt überlebt haben. Wir hingegen haben im Grunde mit Vollgas in der Zeit dann gearbeitet, entwickelt. Ist ja auch eine Softwarelösung im Hintergrund, die auch sehr wichtig ist für uns. Und vielleicht nochmal zum Geschäftsmodell. Wir pachten sozusagen eigene Grundstücke bei unseren Partnern. Das sind dann halt große Tankstellenunternehmen oder Autohofunternehmen, Immobilienunternehmen, die an den in der Autobahnnähe dort Grundstücke haben und stellen dort auf eigene Kosten unsere Container auf. Das sind ja auch keine kleinen Dinger. Also wenn man daneben steht, dann ist das schon ziemlich groß.
Ja, und vier Personen haben wir gerade schon gehört. Das ist ja nicht eine Person mit dann, ja.
Die Container sind eigentlich jedermann geläufig. Also die großen Sattelauflieger fahren mit den 40-Fuß-Containern über die Straße und die hat auch jeder, sieht jeder tagtäglich im Straßenverkehr. Mhm. Und wir haben dann auf den sogenannten 45 High-Cube-Container gesetzt. Der ist dann ein paar Zentimeter höher oder größer ist der dann, wie auch dann 30 Zentimeter länger als der normale 40-Fuß. Und das sind genau die 30 Zentimeter in der Länge, die wir benötigen, um das vierte Zimmer dann auch noch sauber und einschließen zu können.
Ja, okay.
Genau. Und wir vermieten also die Zimmer unter eigenem Brand sozusagen, unter dem Rotel-Brand, unter unserer eigenen Buchungsmaschine, rotel.com. Und sind natürlich auch bei anderen Buchungsplattformen zu finden und betreiben das mit eigenem Personal selbst. Mhm. Das heißt also, unsere Partner haben eine Win-Win-Situation. Sie haben ein Angebot auf ihrem Standort, was sie eigentlich nicht betreuen müssen, weil wir das für sie machen. Und sie haben eine Einnahme dadurch, dass sie natürlich Pachteinnahmen haben. Also sie müssen nichts in die Hand nehmen, kein Geld. Sie müssen nichts investieren, sondern bekommen eine Lösung an ihren Standort und können an weitere Kunden anziehen, um vielleicht die Gastronomie weiter auszulasten und so weiter.
Ja, und das, glaube ich, war auch sehr überzeugend, oder? Als man gefragt hat, kann man in der Form miteinander zusammenarbeiten? Weil,
genau.
Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen schwer gefallen ist, sich vorzustellen, da jetzt Container stehen zu haben, das ist jetzt auch noch ein Hotel, weil entweder standen ja vielleicht mal keine LKWs da oder andersrum denke ich mir, Win-Win-Situation, jetzt ist es wenigstens auch geordneter, ne? Also man kann das vielleicht auch für sich nicht nur selber nutzen, aber ja, schafft da wieder ein bisschen mehr System auch rein. Ne?
Also die LKW, die Rotels, so wie wir sie ja nennen, die stehen ja nicht auf den Parkplätzen, wo jetzt LKWs stehen würden, sondern das steht schon im, ich sag mal, im Grünen. Mhm. Man wundert sich manchmal, wie grün diese Standorte sind. Man denkt, das ist immer Autobahn und alles so betoniert.
Ja.
Nein, das sind schon ordentliche Standorte. Wir brauchen auch eine Baugenehmigung. Das heißt, wir haben also wirklich auch eine Vorlaufzeit, bis wir das sowas aufstellen können. Und die ersten Kunden, die davon erfahren hatten, die wollten uns die erstmal abkaufen und haben gedacht, sie müssen viel investieren, bis sie festgestellt haben, dass wir gesagt haben, nee, also ihr
das
braucht
macht,
uns nichts.
Das machen wir schon.
Genau, ihr müsst uns nicht zahlen, im Gegenteil, wir zahlen euch sogar was.
Mhm.
Und das hat natürlich viel überzeugt.
Klar.
Ne? Und ja, deswegen geht der Rollout hier in Deutschland relativ zügig voran.
Mhm.
Und wir sind jetzt schon, bis auf NRW leider, fast in allen Bundesländern.
Wobei, was die Partnerschaft anbetrifft, die jeweiligen Verpächter schon auch durchaus ein Interesse haben, auch an der Betreibung selbst mit Interesse haben, sprich an der Reinigung und einem Bettwäschenwechsel, je nachdem, ob denn die Verpächter denn auch eigenes Personal haben für die sanitären Anlagen in dem eigenen Unternehmen.
Mhm.
Es gibt welche, die sagen, oh, das ist eine schöne Dienstleistung, die können wir miterbringen zum Thema Win-Win. Und es gibt aber auch andere, die sagen, wir haben ja weniger Bedarf oder wir haben ja weniger Möglichkeiten, bitte kümmert ihr euch komplett drum. Ne?
Mhm. Meine Zwischenfrage, wonach sucht ihr die Standorte aus? Was habt ihr für Kriterien?
Wir haben eine sogenannte Standort-Checkliste, die mehrere Kriterien beinhaltet. Die Kollegin sitzt da gerade, hat auch mit entsprechend eruiert. wir haben einen Kriterienkatalog von knapp 10 Themen. Die Autobahnnähe ist eine, was wir im Umfeld, im direkten Umfeld bieten können an Einkaufsmöglichkeiten. Also mit Sicherheit, wir haben eben schon gesagt, der Chris schon erzählt, dass wir selbst im Hotel, im Mikrohotel natürlich nichts zu essen anbieten können. Die sind da ganz froh, wenn sie sich nebenan in der Tanke was zu trinken holen können oder was zu essen holen können. Eine gewisse Belebung, ein bisschen Grün vor Ort ist auch ganz schön.
Ja.
Also geht das Stück für Stück weiter.
Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es eigentlich ein einsames Berufsfeld ist. Also man ist ja den ganzen Tag alleine unterwegs und ich finde das sehr schön, dass es eine Lösung gibt, um trotzdem ein Gefühl von zu Hause zu vermitteln. Und ich denke mal, das schafft ihr mit euren Containern. Alter, ich will das gar nicht sagen. Weil, ne,
das ist ein Rotel.
Ja, es ist ein Rotel. Es ist gar kein Container, weil jeder hat, glaube ich, ein ganz gruseliges Bild von Containern und Klappbett dann irgendwie vor Augen. Aber wenn man sich auf eurer Homepage beispielsweise einfach mal die Bilder davon anschaut, dann ist es super gemütlich und ich möchte fast sagen, gefühlt wie ein Airbnb, also wie ein gut sauber geführtes Airbnb. Ähnelt das so ein bisschen dem Konzept, würdet ihr das sagen?
Ja, also tatsächlich war unsere erste Idee oder unsere erste Vorlage eine Lösung, die wir aus den USA kennen. Mhm. Da wurden aber Apartments in ganzen Containern eingebaut. Ich meine, diese Lösung gibt es auch in Holland und in anderen Ländern, ja, dass man also Apartments in ein oder zwei oder drei Containern ausbaut, die dann teilweise übereinander gestapelt sind. Nun wollten wir natürlich genau das Gegenteil, nämlich viel kleiner bauen, also mehrere Apartments in einen Container. Deswegen mussten wir das alles ein bisschen verdichten. Und ja, haben dann im Grunde überlegt, worauf legen wir Wert, und wir legen tatsächlich auf die Qualität sehr großen Wert, weil wir wissen, dass die Fahrer tatsächlich normalerweise an diesen Autohöfen ganz schlechte Bedingungen haben. Ja. Die Toiletten sind meistens nicht sauber, dann haben die Gemeinschaftsduschen, die auch nicht gepflegt werden und so weiter. Und das war unser Anliegen, dass dort wirklich eine kleine Wellness-Oase sozusagen da vorgefunden wird. Und die wissen das zu schätzen. Wir sehen das immer, wenn wir die Roadhills aufbauen an den Standorten. Da brauchen wir meistens nicht mal einen ganzen Tag für. Mhm. Und die Lkw-Fahrer, die parken ja da drumherum. Die kommen dann immer in Scharen dazu und schauen sich das an und sind total begeistert, was man aus so einem Container machen kann. Ja. Die sind ausgestattet, vielleicht das mal ein bisschen darzustellen, mit einem Bett natürlich, mit einem großen Fenster. Wir haben eine Holzoptik innen drin. Wir haben eine normale Dusche drin, noch ein WC, Waschbecken, Klimaanlage, Fernseher, kostenloses WLAN. Die Container sind einheitlich anthrazitfarben gestrichen. Man öffnet sie halt kontaktlos übers Smartphone. Mhm. Also das ist alles hochwertig gebaut, langlebig gebaut, und das alles führt dazu, dass die Kunden auch oder die Gäste, wie wir sie nennen, auch sehr gut damit umgehen. Also wir sind gewarnt worden, dass wahrscheinlich an diesen Standorten, wo wir uns aufstellen, dass da sofort alles geklaut wird. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also wir hatten einen Gast mal, der aus Versehen ein Handtuch mitgenommen hat, der ist tatsächlich zurückgefahren und hat uns das Handtuch wieder gebracht. Oh. Und
das hat man in den besten Hotels nicht, ne?
Genau, genau. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gut gefahren damit. Und ich glaube, es liegt aber auch daran, weil sie merken, dass wir uns sehr viel Mühe geben. Das ist auch sehr teuer, wie wir sie ausbauen. Also ein sechsstelliger Betrag ist das pro Einheit. Mhm. Und ja, aber das muss man halt machen, damit man die Gäste dann noch überzeugt.
Ja.
Schön ist vor allen Dingen für unsere Gäste der erste Eindruck. Du hast gerade selbst gesagt, Chris hat erzählt, wie es aufgebaut ist und wie schön die Bilder wirken.
Ja.
Das allerschönste Feedback, was wir bekommen, ist immer nach dem ersten Besuch. Wenn man einmal reingegangen ist und denkt, wow, es ist ja noch schöner als auf den Bildern, weil der Container eben auch eine Innenhöhe hat von 2,50 Meter. Und man denkt erst zunächst mal, wenn man die Größenordnung hört von knapp 7 Quadratmetern, was kann ich alles auf 7 Quadratmeter Bord bekommen? Aber es ist so genial auch ausgebaut von unseren Produzenten und mit der Höhe, dass man ein unglaubliches Komfortgefühl und Wohngefühl auch bekommt und sich quasi direkt mit der ersten Nacht in das Roadhill verliebt.
Ja, schön gesagt. Was ich aber auch finde und was, glaube ich, da auch mal hervorgehoben werden darf, ihr habt eine Art Wertschätzung damit geschaffen. Also den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Unternehmen halt auch einfach. Also ich versetze mich immer gerne in die Lage von den Leuten, die es betrifft. Und erstens, glaube ich, darf man so offen sagen, habt ihr es geschafft, eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Also ich empfehle das wirklich, sich mal da die Bilder anzuschauen. Das ist so der kürzeste Weg für alle, die nicht unterwegs sind auf der Autobahn. Aber ja, und vor allem man muss ja sich auch immer so in die Lage halt eben versetzen, die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen oder Mitarbeiter, die für Unternehmen tagelang unterwegs sind, auf diese Art und Weise, denen muss man echt schon an Wertschätzung auch einfach etwas entgegenbringen, meiner Meinung nach. Und das habt ihr ja auch damit einfach geschaffen. Ne? Würdet ihr gerne selbst mal darin wohnen?
Also wir schlafen da regelmäßig drin.
Genau.
Nein.
Ja, natürlich. Ja,
klar.
Also alle unsere Mitarbeiter dürfen und müssen das sogar.
Ja.
Und wir machen das auch regelmäßig, wenn wir vor Ort irgendwo sind.
Ja.
Und auch damit wir unser Produkt natürlich weiter testen und weiterentwickeln können.
Ja.
Und das machen wir gerne, ja.
Schön.
Und es ist ja eben alles da. Also wie in einem großen Hotel im Urlaub, so wie Chris beschrieben hat, wir finden alles vor, was wir benötigen. Mhm.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch mal erwähnen, dass unsere Kundengruppe tatsächlich nicht nur die Lkw-Fahrer sind, sondern aktuell haben wir sehr viele Geschäftsleute, die das nutzen, auch Privatleute. Und das hat uns anfangs sehr überrascht, weil wir auch nicht gedacht haben, dass das so Standorte sind, wo die dann übernachten. Mhm. Aber anscheinend ist das tatsächlich so, dass viele Leute, die auf der Autobahn unterwegs sind, nicht unbedingt abfahren wollen und ein Hotel sich in der nächsten Kleinstadt suchen wollen, sondern wenn sie schon mal da sind, auch da bleiben und das dann nutzen. Sie sehen das vielleicht vor Ort erst und buchen es dann direkt, weil man das dann auch mit einem QR-Code sehen kann und sich einscannen kann. Und für unsere Partner, die uns die Grundstücke zur Verfügung stellen, ist das natürlich auch ein Vorteil, weil jetzt sind da Leute nachts und abends an ihren Standorten, die normalerweise nie da gewesen wären. Mhm. Und die gehen natürlich dort auch was essen. Ja? Und das ist für uns wirklich ein Erfolg. Wir sind da sehr stolz drauf. Und wir bekommen sehr gute, positive Nachrichten von den Gästen. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, 90% sind Gäste aus Deutschland. Mhm. Davon sind 80% Geschäftsleute und Privatpersonen. Liegt vielleicht auch noch ein bisschen daran, dass die Lkw-Fahrer, die uns oder die wir eigentlich ansprechen wollen, die aus dem Ausland sind. Und da ist es halt schwierig, mit Marketing aus Deutschland heraus, die im Ausland direkt anzusprechen. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt in der Anfangszeit immer noch angewiesen gewesen, dass die ausländischen Fahrer die Standorte sehen, die Roadhells, wenn sie dort parken, dann Rücksprache mit ihren Arbeitgebern und Speditionen führen und sagen, kann ich da drin übernachten? Und das muss ich erstmal rumsprechen, aber wir haben immer mehr ausländische Gäste. Ich glaube, die nächste größte Gruppe sind die Polen.
Mhm. Stand jetzt, ja.
Ja, auch sehr, sehr gern gesehene Gäste. Wir haben sogar schon Werbung in Polen gemacht und haben auch schon ein paar Influencer, die das mal, ohne dass wir es wussten, getestet haben. Mhm. Und das war alles sehr, sehr positiv, ja. Ja.
Wie hat sich das entwickelt? Also von Lkw-Fahrer und Fahrerinnen zu Geschäftsleuten? Konntet ihr das irgendwie beobachten oder ist es einfach so passiert?
Es ist ein Stück weit so passiert und mit den ersten Auswertungen und wenn wir dann erfahren haben, dass eben nicht nur Lkw-Fahrer, sondern eben Geschäfts- und Privatreisende es wahrnehmen, dann verlagern wir natürlich auch unsere Marketingaktivitäten in andere Richtungen. Und das zieht dann wiederum mehr an, ich denke ein Stück weit Bekanntheitsgrad bundesweit, zieht gerade sowieso ein Stück weit an, plus Mundpropaganda, plus Marketingaktivitäten. Ich denke, das ist ein großer Strauß an verschiedenen Blümchen, die da zusammengesteckt werden.
Ja. Cool. So, aber jetzt wollen wir mehr darüber hören. Also, wir haben jetzt schon gehört, es gibt eigentlich alles, was man braucht. Ein Container auf 7 Quadratmetern, Bett, WLAN immer wichtig für alle. Mhm. ja, keine Küche, aber ist ja nebenan quasi. Was habe ich noch vergessen? Schlafmöglichkeit? Ach so, bis zu 4 Personen. So, das möchte ich nochmal erklärt bekommen in Hochbetten. Simpel gefragt, oder?
Es sind Einzelzimmer, mit normalen Betten ausgestattet, mit gemütlichen Betten ausgestattet, 90 breit, 2 Meter lang und eben 4 Zimmer in dem Container. Das Thema Doppelbelegung gehen wir vielleicht in Zukunft nochmal an. Mhm. Aktuell ist es tatsächlich ausgelegt auf eine Einzelperson.
Mhm. Also das heißt, Frauen und Männer können auch zusammen in einem Container schlafen? Oder seht ihr da noch Schwierigkeiten?
Sie können auf jeden Fall zusammenschlafen. Wir haben 4 Einzelzimmer und das ist auch so in der Praxis natürlich. Im Zimmer 1 des Containers schläft eine Frau, im Zimmer 2 ein Mann und so weiter. das geht auf jeden Fall. Halt für ein Pärchen ist es Stand heute noch nicht geeignet, dass man mit 2 Personen auf ein Zimmer geht.
Wie oft passiert das, dass Pärchen unterwegs sind? Wisst ihr das?
Kann man also das wir werden sehen? Immer wieder angefragt, ob man auch zu zweit drin schlafen kann. Mhm. Kann man natürlich, ja, wir können es ja auch schlecht kontrollieren. Es ist ein Bett, das ist 90 Zentimeter breit. Mhm. Die Lkw-Fahrer schlafen tatsächlich auf Pritschen in ihren Lkws, die teilweise nur 60 oder 70 Zentimeter breit sind. Teilweise dann auch mit Partnerin, wenn die manchmal dabei ist. Also die sind das gewohnt. Wir wissen, dass das auch der ein oder andere Student dann unterwegs schon mal gemacht hat. Mhm. Wir haben nichts dagegen, aber so richtig bequem ist es natürlich für eine Person.
Ja, gut. Ihr habt gerade schon gesagt, dass man erstaunt wäre, wie grün es eigentlich in der Umgebung auch sein kann. Und jetzt stelle ich mir die Frage, naja, wie findet man euch denn eigentlich? Also ihr wisst ja, wo ihr steht. Aber kommen wir jetzt mal zur smarten Buchungsplattform, die am Anfang ja schon kurz thematisiert wurde. Also wenn ich jetzt Rotel im Internet eingebe als Suche für meinen Schlafplatz, finde ich euch auf den Buchungsplattformen, die es so gibt, ne?
Ja, du findest uns überall auf allen gängigen Buchungsplattformen.
Ja, ich habe das getestet.
Super, das ist super. Und du findest uns Stand heute in 19 Rotels auf 17 verschiedenen Standorten. Mhm. Also auch alle einzelnen Standorte werden entsprechend angepriesen. Und natürlich über unser eigenes Frontend, über unsere eigene Buchungsplattform, mhm, wo dann auch alle Standorte entsprechend aufgelistet werden.
Ja. Wie funktioniert die Buchung?
Ja, also vielleicht nochmal dazu gesagt, am günstigsten ist es, wenn man das über unsere eigene Plattform bucht.
Ja.
Weil die anderen Plattformen sind natürlich mit Gebühren versehen und teurer.
Ja.
Deswegen myrotel.com ist immer noch am günstigsten. Die Buchung funktioniert eigentlich mit dem Smartphone oder mit einer Internetseite auf dem Laptop oder auf dem iPad. Ganz simpel, wir brauchen keine App. Wir haben auch keine App, sondern das ist eine Webseite. Mhm. Sieht aus wie eine App. Und man findet das sozusagen, indem man dann die Postleitzahl oder die Adresse eingibt, kommt dann in einen Buchungsvorgang, wo man dann einfach das Datum und so weiter aussucht und kann dann mit einer Kreditkarte oder mit PayPal bezahlen, mhm, und bekommt dann, wenn es soweit ist, dass man einchecken kann, auch die Möglichkeit, dort den Check-in zu machen. Also man muss normalerweise in jedem Hotel hier in Deutschland und Europa ein Check-in machen, wo man auch Personalien hinterlegen muss. Das müssen wir halt auch. Mhm. Dann wird ein Meldeschein ausgefüllt und unterschrieben. Das macht man dann normalerweise mit dem Finger auf dem Smartphone. Mhm. Und dann bekommt man den Schlüssel sozusagen auf sein Smartphone geschickt und mit dem kann man die Tür öffnen.
Als Code dann?
Nee, das ist einfach nur ein Button, den man dann mit dem Finger drückt. Und
das ist wirklich smart.
Man muss auch nicht neben dem Rotel stehen, das kann sozusagen auch die Ehefrau für ihren Mann machen, der dann vor dem Rotel steht, und die können auch 1000 Kilometer entfernt sein. Oder der Chef kann das für seinen Mitarbeiter machen, wenn der dann nicht in der Lage ist. Wenn der Chef für seinen Mitarbeiter bucht und der Mitarbeiter ist zum Beispiel jetzt Pole, dann kann er das auf Deutsch buchen und der Mitarbeiter bekommt das zum Beispiel auf Polnisch oder auf Russisch oder auf Türkisch zugeschickt. Also das haben wir auch so vorgesehen.
Mhm. Das war die Grundidee, ne? kommend vom Speditionellen oder vom Verkehr, vom Lkw-Fahrer, dass der Disponent bucht und für seine Fahrer und der Fahrer bekommt dann entsprechend den Link. Der Check-in ist übrigens, also 5 Minuten vor dem Check-in bekommt der Fahrer seinen Schlüssel, also 5 Minuten vor 3, 15 Uhr ist klassische Check-in.
Ich wollte gerade fragen, wann ist denn bei euch Check-in-Zeit?
Und um 11 Uhr muss er auschecken, wir brauchen ein Zeitfenster von knapp 4 Stunden für unsere Reinigungskräfte, die dann auch teilweise mit An- und Abfahrten zu tun haben zu den Autohöfen, damit dann alles so wieder hergerichtet wird, dass der Gast sich dann noch glücklich und wohlfühlt, wenn er dann um 15 Uhr das Zimmer betritt.
Mhm. Was ich jetzt auch immer wieder noch mehr festgestellt habe, ist, dass es ja kaum noch Personal gibt, die beim Check-in irgendwie vor Ort sind. Viel funktioniert über digitale Tools, auch beim Check-out. Ne? Ich meine, das gibt es schon ein bisschen länger, dass man einfach nur noch seine Karte in die Box wirft und dann ausgecheckt hat. Aber was mache ich denn, wenn es mal ein Problem gibt? Also, und wo, wie erreiche ich euch? Wie erreiche ich die Partner?
Wir haben eine Support-Hotline, die ist heute grundsätzlich von morgens 8 bis abends um 23 Uhr ist immer jemand da für alle Gäste. Die Hotline-Nummer oder Support-Nummer ist auf den Webseiten und auch auf den entsprechenden Bestätigungslinks angegeben, falls da mal ein Thema mit dem Internet sein sollte oder mal eine Frage, wie bediene ich denn die Klimaanlage oder solche Themen. Die sind zwar auch alle immer wieder beschrieben, aber viele Gäste, du kennst es vielleicht selbst auch, sind ein bisschen faul und bevor ich dann irgendwo mich suche und in FAQs durchgehe, rufe ich dann gerne mal an. Und das ist bei uns auch so. Und dann wir haben einen Pool von eigenen Mitarbeitern, von Studentinnen in der Regel, aber auch eigenen Kräfte, die das Ganze coachen und dem Gast dann mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
Mhm. Ja, weil wir haben ja kein Personal vor Ort, also keine Rezeption.
Ja.
Und wir können rein theoretisch die Türen halt auch von Düsseldorf aus öffnen.
Ah, okay. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, wir sitzen hier auf der Königsallee. Und wie viele Menschen seid ihr denn jetzt hier? Also ihr habt ja jetzt nicht hier alle sitzen, oder? die ich noch nicht gesehen habe.
Also, wir sind hier ein Team von knapp 10 Mitarbeitern. Mhm. Neben den 3 Gründern haben wir noch fürs Marketing, für die Buchhaltung, fürs Personal, also die klassischen kaufmännischen Angestellten und 3 Standortentwickler, die darf ich auf keinen Fall vergessen, sonst sind die mir jetzt böse, wenn sie das mal nachhören. Und dann eben die Reinigungskräfte vor Ort.
Mhm. Und da arbeitet ihr dann auch mit Partnern zusammen mit den Reinigungskräften oder sind die auch Team Rotel komplett?
Es ist in etwa halbe halbe, wie eben schon zu Eingangs mal erzählt. Wir fragen zunächst mal den Verpächter, der in aller Regel auch den Autohof betreibt und fragen ihn, ob er Interesse daran hat, diese Dienstleistung für uns mit wahrzunehmen, um da mögliche Synergien zu heben. Das ist nicht allen möglich und denen es nicht möglich ist, an den Stellen rekrutieren wir dann entsprechende Reinigungskräfte selbst, die wir dann coachen, einarbeiten vor Ort, wie auch den Verpächter, damit wir möglichst bundesweit denselben Standard darstellen und gewährleisten können. Und haben da bis dahin auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Jetzt hat sich ja die Zielgruppe geändert, also ne, von Lkw-Fahrer und Fahrerinnen auch zu Geschäftsleuten. Ich hatte anfangs so ein bisschen vielleicht auch vermutet, dass Logistik, Transport, Handel eure Branchen sind, in denen ihr euch bewegt. Hat sich das mittlerweile schon ausgeweitet oder würdet ihr immer noch sagen, ja, da so liegen die Schwerpunkte? Also wo bewegt ihr euch da?
Also ich würde sagen, wir haben da gar keine Grenzen. Also ich weiß, letztens habe ich gesehen, da hat ein Gast, der arbeitet bei Airbus in Toulouse, hat bei uns gebucht, zufälligerweise gesehen. Also da gibt es, also letztens mal, wo ich selbst in einem Rotel übernachtet habe, hat neben mir ein Professor übernachtet, weil man schaut dann schon mal, wer ist denn jetzt gerade der Nachbar, weil ich das ja auch kann. Und also da gibt es alles. Ne? Wir kriegen ja auch tatsächlich auch viele positive Nachrichten und dann lesen wir uns das auch immer durch und antworten auch immer darauf mit vielen Vorschlägen, die es noch gibt. Und da sehen wir halt auch, was das für Branchen sind. Ne? Wir sind selbst überrascht, was da alles dabei ist. Und ich würde gar keine Einschränkungen machen. Wir sprechen natürlich konkret auch die Logistikunternehmen an, weil das nach wie vor unsere Hauptzielgruppe ist. Wir haben eine Kooperation mit Schenker, die das auch für uns bewirbt, für ihre Fahrer. Und das ist natürlich auch eine gute Lösung, wenn jetzt ein LKW rund um die Uhr unterwegs sein muss. Manchmal hat man ja so Lieferungen und da kann man jetzt nicht warten, dass der Fahrer 45 Stunden, das ist nämlich diese Ruhezeit, die er eigentlich einhalten muss, dass der dann 45 Stunden der LKW irgendwo stehen bleibt. Könnte man das auch so lösen, dass dann im Grunde der Fahrer dort übernachtet und ein anderer Fahrer den LKW übernimmt? Mhm. Also solche Lösungen kann man auch anbieten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist der Transportsektor für uns natürlich schon sehr wichtig. Mhm. Aber wir machen da keine speziellen Ausnahmen.
Also würdet ihr sagen, dass ihr den Markt mit eurer Idee erobert habt, weil ihr so vielfältig und vielseitig unterwegs seid?
Mit Sicherheit, aber der Markt kann sich noch auf einiges gefasst machen, weil wir natürlich monatlich auch weitere Standorte eröffnen und wir sind da sehr guter Dinge.
Ja. Ja, wir lassen uns jetzt auch gerade so ein bisschen inspirieren von Anfragen, die wir haben, ob man nicht dort oder woanders vielleicht noch ein Rotel aufstellen kann, wo wir dann sagen würden wir vielleicht jetzt nicht machen, weil das nicht in unseren Zielkorridor passt. Aber möglicherweise als Franchise würden wir es dann halt machen. Wenn derjenige, der dann sagt, sein Standort ist so super, dann kann er das gerne betreiben unter der Marke und wir würden halt im Grunde alles drumherum übernehmen. Er würde das operative Geschäft vor Ort leiten. Ist auch eine Win-Win-Situation.
Klar.
Der hat möglicherweise einen Standort, den wir dann nicht pachten müssen. Er macht Reinigung und so weiter. Er profitiert aber von unserer Marke und von der Buchungsplattform. Die Erreichbarkeit, die wir europaweit mittlerweile haben.
Mhm. Wer da Lust drauf hat, vom 9. bis zum 11. November findet eine Franchise-Expo-Messe in Frankfurt statt. Mhm. Und der kann sich da auf jeden Fall noch weiter schlau machen. Also unser Ziel ist es tatsächlich dann spätestens hiernach mit dem Marketing für das Franchising-Modell zu starten. Und wir sind gerade dabei, Verträge und vertragsvorbereitende Unterlagen zu erstellen. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal einen weiteren Schub geben.
Ja. Logisch. Also, finde ich auch, und ist eigentlich gut gemacht für ein Franchise-Konzept.
Genau. 3 Tage vorher sind wir auf der Messe in Warschau. Falls ihr polnische Interessenten zuhören.
Wir haben mehrere Branchen, also genau. Von daher, Logistik-Messe, ich glaube schon.
Logistikmesse in Warschau, bitte vorbeischauen.
Ja, super. Jetzt haben wir von euch beiden schon ganz viel gehört, wo nicht nur das Problem liegt, sondern auch, wie auch eine Lösung aussehen kann, dass ihr euch selbst noch inspirieren lasst von den Anfragen, die eingehen und, und. Seit 2019 gibt es euch, also eigentlich ja noch recht frisch und trotzdem schon sehr etabliert, so, ne? Immer mit Luft nach oben. Aber was würdet ihr sagen, was sind eure Erfahrungen, eure wichtigsten Erfahrungen und vielleicht auch so eure wichtigsten Learnings aus den ersten Jahren?
Erfahrung ist, gut, wir haben es schon mal gemeinsam gemacht, aber das Schönste eigentlich in der ganzen Zeit ist immer wieder der Pioniergeist. Der Pioniergeist mit den eigenen Kräften auf der einen Seite und der, was dazu führt, dass wir ein unglaublich breites und großes Feedback bekommen von unseren Gästen. Und das macht natürlich Spaß. Also wenn man eine positive Sache verkaufen darf und dafür dann auch die Wertschätzung bekommt, nicht nur für das Produkt selbst, sondern auch für das Wohlgefühl von allen Beteiligten. Ob es dann vom Arbeitgeber ist, den wir eben angesprochen haben, der für seinen Mitarbeiter dann entsprechend bucht, vom Gast selbst, der sich pudelwohl gefühlt hat, morgens aufsteht und Juhu schreit. Also das sind schon sehr, sehr schöne Sachen. Schwierig war jetzt hier speziell für uns, wie viele andere natürlich auch die Corona-Phase. Auf der einen Seite haben wir ein Stück weit zeitlichen Vorsprung bekommen als First Mover in dem Markt. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Verpächter auch ein Stück weit verhalten, was die Etablierung dieser neuen Idee anbetrifft. Also sprich, wo dürfen wir jetzt ein Rotel hinsetzen? Das hat den Vertriebsprozess, den Rollout am Anfang natürlich ein Stück weit gehemmt. Und jetzt auch immer weiter nach vorne zu gehen, jetzt zu skalieren, ist auch wiederum eine neue Erfahrung, die nicht immer nur positiv ist, aber mit der Mannschaft und mit dem Feedback, was wir von draußen bekommen, macht es Heidenspaß.
Ja, das merkt man euch auch
an. Ja, ich glaube auch, was uns auch Spaß macht ist, und das haben wir jetzt auch in der Vergangenheit ja im Postmarkt schon gemacht, da hatten wir auch keine Ahnung von Postmarkt und man hat uns da gesagt, das werdet ihr nie schaffen und wir haben das Gegenteil bewiesen, zweimal sogar. Das Gleiche gilt ja jetzt für den Hotelmarkt. Also wir haben gar keine Ahnung von Hotellerie gehabt und da haben uns dann auch viele gesagt, ja, aber ihr werdet mit den Kosten nicht nachkommen und so weiter. Das ist eigentlich nicht schaffbar, was ihr da macht, dezentral. Und alle wollen eigentlich eher mehr Zimmer in einem Hotel haben und wir machen das dezentral mit 4 Zimmern. Was für ein Wahnsinn. Da muss man einfach auch mal ein Geschäftsmodell ganz neu denken von einer anderen Sichtweise. Und das so aufbauen, wie man es vielleicht nicht gewohnt ist, als wenn man direkt aus der Hotelbranche kommt. Und wir haben auch auf Mitarbeiter gesetzt, die das so sehen wie wir, die einfach mit den Aufgaben auch wachsen. Ja, also auch wir haben am ersten Tag angefangen und wussten gar nicht, was wir machen sollen. Und dann arbeitet man sich schrittweise voran, man baut einen Prototypen, lässt sich da auch beraten, hat eigene Ideen, sucht Mitarbeiter, die auch das Engagement mitnehmen, auch mal ein paar Überstunden machen und nicht immer nur auf die Uhr gucken. Und und wir haben jetzt ein super Team, die alle am gleichen Strang ziehen und mit Leib und Leben und Feuer und Flamme sind für das Modell und nur so geht es halt. Ja, und wir selbst lernen ja jeden Tag weit daran und wachsen daran.
Würdet ihr euch eigentlich selbst noch als Start-up bezeichnen?
So laufen wir heute noch aus der Tür, ja.
Ja. Ich finde, ihr versprüht auch sowas. So ein Start-up-Spirit, von dem man immer spricht. Ja.
Ich finde, das hat einen positiven Touch und den können wir gerne auch die nächsten 20 Jahre noch beibehalten.
Gut, die nächsten 20 Jahre. Und da kommen wir zur Abschlussfrage, die wir immer am Ende eines Interviews stellen. Wo seht ihr euch in, was wollt ihr, 3 oder 5 Jahre?
5 Jahre vielleicht.
5 Jahre, 5-Jahresplan, der klassische 5-Jahresplan. Ja, wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Also wir haben uns mal so als Ziel vorgestellt, dass wir der VW Golf der Eco-Hotellerie sein wollen. Ja, also sprich, man wird ein Rotel in allen 500 Kilometern in Europa finden. Ja, da weiß man, Das ist günstig, vielleicht ist das nicht das günstigste Hotel, da wird es immer was Billigeres geben, aber es ist eine gute Qualität, deutsche Qualität, wir produzieren ja auch in Deutschland und nicht in Asien oder so. Und man wird es smart buchen können, das wird immer sauber sein, man hat WLAN, also man kann überall von Portugal bis Polen, kann man halt ein Hotel finden, ein Roadhotel finden und kann da übernachten.
Ich hoffe, das haben jetzt ganz viele Unternehmen aus NRW gehört, denn hier haben wir auch noch ein bisschen Optimierungsbedarf, ne? Genau.
Absolut.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
Vielen
dafür.
Dank.
Schöne Idee, schöne Umsetzung. Ich halte die Augen auf, ob ich ein Roadhotel unterwegs mal finde.
Aber zwangsläufig.
Doch. Ich bin mir eigentlich ganz sicher und bedanke mich bei euch fürs schöne Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, das war ja ein spannendes Gespräch, wie ich fand. Lisa-Marie, du bist ja unsere Startup-Expertin. Was ist jetzt dein persönlicher Tipp? Klappt das mit dem Unternehmen oder klappt das nicht?
Auf jeden Fall. Also das glaube ich schon.
Es ist ein gutes Erfolgsmodell.
Es ist ein gutes Erfolgsmodell und ich finde es sehr schade, dass NRW da noch nicht so richtig mitmacht. Jedes andere Bundesland schon. Also jetzt mal einen kleinen Aufruf an alle Unternehmen, auch bei uns hier aus dem Handelsbereich. Testen, 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 würde ich sagen. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich ein Roadhotel sehe, irgendwie unterwegs, weil wir fahren ja auch von A nach B, dann werde ich mir das anschauen.
Okay, Lisa-Marie ist nicht bezahlt worden dafür, sondern ist Überzeugungstäterin.
Das ist Überzeugungstäterin und das ist hier keine Werbung.
Super, okay. Damit, Lisa-Marie, kommen wir schon zum Abschluss von unserer 129. Folge.
Ja.
Bevor du aber den Abschluss machst, wollte ich nochmal ganz kurz erzählen, dass das Düsseldorf-Festival zu Ende gegangen ist vor einigen Tagen. Und ich konnte mir in diesem Jahr drei Veranstaltungen angucken. Da bin ich auch Überzeugungstäter. Seit drei Jahren gucke ich mir da immer verschiedene Veranstaltungen an. Und die sind alle sehr speziell, so, weil die auch teilweise Deutschland-Premieren zeigen und so. Aber wirklich ganz, ganz toll auch in diesem Jahr. Und eine kleine persönliche Nachlese gibt es von mir auf unternehmerschaft.de.
Guck mal, für alle was dabei heute.
Genau. Das war's, die Folge 1 von 9.
Ja, das stimmt. Und damit sind wir jetzt quasi wieder zurück. Wir haben viel vor in den nächsten Wochen bis zum Ende des Jahres. Jetzt verraten wir noch nicht ganz so viel. Aber für heute machen wir erstmal einen Punkt, ne?
Auf jeden Fall. Wir danken allen, die zugehört haben. Wenn sie jetzt bis so lange zugehört haben, bis jetzt zugehört haben, dann hat sie wahrscheinlich nicht gelangweilt. Und das freut uns sehr. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns bitte weiter.
Schön, Christoph. Und damit sage ich jetzt einfach nur noch Tschüss.
Auf Wiedersehen.